Es ist Dienstag, der 6. Mai. Mein Name ist Max Hopers, das ist der FIFA Pitch Podcast und wir blicken heute auf das wahnsinnige Aufstiegsrennen in der zweiten Liga und darüber müssen wir sprechen mit ihm, Thomas Wagner von Sky. Los geht's. Thomas, schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, alle kennen dich aus diversen Sky, RTL, Magenta-Übertragungen. Du bist ein, ich sag mal, Tausendsasser der TV-Übertragungen, die wir uns alle jede Woche reinziehen. Und würdest du mir zustimmen, dass der Mai für alle Sportfans, nicht nur Fußball, die schönste Zeit des Jahres ist?
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja letztes Jahr auch dann noch für Eurosport Olympische Spiele gemacht in Paris. Das war auch geil. Das war im Juli und August. Aber der Mai ist da, wo die Entscheidungen fallen. Ja, man spricht immer gerne vom heißen Herbst. Und ich finde den lieblichen Mai im Fußball auch geil.
Also ich liebe es. Champions League heute, zweite Liga, erste Liga, NBA Playoffs. Wer Bock hat, BBL Playoffs. Wer Bock hat, Handball-Saisonfinale. Tennis geht dann
Eishockey,
in Richtung
French NHL.
Open. Eishockey. Ja, also man findet überall was. Und, wir gehen heute in die zweite Liga, die sich einfach nicht erlauben will, mal langweilig zu werden, die sich einfach nicht mal erlauben will, keine Schlagzeilen zu schreiben, die einfach nur sagen, okay, HSV und Köln, die steigen auf, vielleicht noch ein kleines Rennen um die Relegation. Und dann gucken wir mal, nein, es geht nicht ohne Drama. Und dieses Mal ist es nicht der HSV, der das Drama macht oder Schalke, sondern, gut, die haben auch ihr Drama, aber darüber sprechen wir vielleicht noch später, sondern der erste FC Köln, der bisher wahrscheinlich ungesehen ist auf einem Aufstiegsplatz. Trainer und Manager Christian Keller und Gerhard Struber entlässt nach dem 1:1 gegen Regensburg. Es ist immer noch Platz 2, es ist immer noch alles drin. 3 Punkte Vorsprung auf Paderborn und Elversberg. Aber ja, die Stimmung ist scheiße. Und jetzt muss ich dich mal fragen, Thomas, du hast die zweite Liga dieses Jahr sehr intensiv verfolgt. Warum entsteht in Köln trotz Monaten auf dem Aufstiegsplatz keine gute Stimmung?
Ich wohne ja als Sympathisant des HSV in Köln. Meine jüngste Tochter ist sogar FC-Mitglied. Also deshalb kommt man ja hier an diesem Verein gar nicht dran vorbei. Es ist ja eh immer eine eigentümliche Melange zwischen unfassbarer Begeisterung, einer Erwartungshaltung, die alles überbordert, einer Geschichte, die sich anfühlt, als wenn man 12-mal die Champions League gewonnen hätte, obwohl es in Anführungszeichen nur 3-mal die deutsche Meisterschaft war, aber es ist ein sehr leidenschaftlicher Club, das ist gar keine Frage. Und nach dem Abstieg und der Transfersperre haben alle gedacht, oh Gott, hoffentlich werden wir nicht durchgereicht. Dann hat man den Kader sehr teuer zusammengehalten. Für meine Begriffe ist es auch ein guter Kader, es ist auch ein Aufstiegskader. Christian Keller hat den ganzen Verein nach einer RB-Strategie auf- und umrüsten wollen, von der E-Jugend bis zu den Profis. Ich war mal bei einem Vortrag dabei, wie er das gemacht hat. Wobei ich persönlich fast glaube, dass die RB-Schule, die reine RB-Schule, so ein bisschen ausgedient hat. Du brauchst heute, gerade in der zweiten Liga, Lösungsansätze mit Ball und nicht nur Pressing. Die ersten 6 Spiele waren sehr spektakulär beim FC. Die haben diesen Pressing-Fußball von Struber perfekt gespielt. Es war höchst spektakulär, aber es hat zu wenig Punkte gebracht. Und dann hat er pragmatisch umgestellt bis zum Winter. Da waren sie Tabellenführer. Dann hat Christian Keller von seinem Schattenkader gesprochen, von Neuzugängen, die direkt helfen und im Falle Rondic halt nicht helfen. Auch Schmid und Gazibegovic, das war relativ durchschnittlich, was da gespielt wurde. Und man hat sich mit 9x1:0 oben festgesetzt. Aber just in dem Moment, wo man sich eigentlich hätte absetzen können, man spielt einfach seit Spieltag 6 schlechten Fußball. Also es ist optisch schwer zu ertragen, wenn man im Stadion ist. Und das Ganze wurde jetzt gekrönt durch das 1:1 gegen den Absteiger aus Regensburg. Und nachdem die Zuschauer alle auf dem Baum sind, stellt sich Christian Keller hin und sagt, er versteht das gar nicht so und einen Trainerwechsel wird es mit ihm nicht geben. Und ich habe gehört, dass in FC-Führungskreisen und auch bei den einflussreichen Fans dem einen oder anderen wirklich alles aus dem Gesicht gefallen ist, inklusive der dritten Zähne. Und dann gab es eine Krisensitzung am Geisbockheim und dann ist der Daumen halt gesenkt worden. Und weil sich Christian Keller so bedingungslos hinter Struber gestellt hat, mussten sie dann beide gehen. Was ich sagen muss, das rechne ich beiden hoch an. Sie haben sich immer gestellt, auch keine Ausreden gesucht. Christian Keller hat hier eine finanziell desaströse Lage vorgefunden von Alex Werle. Trotzdem, dass es so wenig nach Fußball aussieht, das müssen sich die beiden schon auch angreifen.
Ja, das war wirklich... danke für diese tolle Erklärung, auch von Anfang bis Ende. Das ist einfach, irgendwo hat man das Gefühl gehabt, dass Christian Keller so ein bisschen nicht realisiert hat, was der Verein so will. Und in Köln willst du, glaube ich, nicht hören, die Fans sind schuld. Denn die Fans sind da seit, also du wohnst da, seit verfolgt diesen Verein ungefähr seit 25 Jahren und die sind immer da, egal ob zweite Liga, egal ob Podolski, egal ob Novakovic oder jetzt Florian Kainz und Littenmeiner, die sind immer da und supporten ihren Verein auswärts wie zu Hause. Und es ist ja nun mal schon die Kunst eines Trainers und dann aber auch irgendwo eines Kaderplaners, Sportdirektors, wie man es auch nennen will, gleichzeitig offensiv und defensiv zu funktionieren. Und das hat Struber nicht geschafft. Und ich finde, das haben auch die Fans erkannt, oder? Also die Fans haben erkannt, ey, entweder wir gehen hier volles Risiko und wir kriegen aber gegen Magdeburg dieses 1-2, 4-4 gegen Karlsruhe, gegen HSV zu Hause verloren. Entweder das oder wir mauern. Und wir mauern gegen Münster, wir mauern gegen Regensburg. Und das haben sie einfach nicht akzeptiert. Und das ist natürlich jetzt bei dieser Punktzahl, da steigst du nicht jedes Jahr so mit auf oder stehst kurz davor, ist das natürlich dann irgendwo, finde ich, ein verständlicher Schritt. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum jetzt, also die Kaderplanung fürs nächste Jahr, die ist ja jetzt schon fast vorbei wieder. Also du musst ja eigentlich, du bist ja selbst, wenn du aufsteigst, komplett auf Null gestellt und stehst eigentlich dann wieder mit dem Rücken zur Wand. Also warum hat das so lange gedauert?
Also zunächst mal muss man ja sagen, als der FC noch richtig groß war, zum Beispiel 78 beim Double-Gewinn, hatten sie, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 32.000 Zuschauern. Also diese Liebe der Menschen ist ja auch erst ein Stück weit gewachsen. Der FC galt früher so ein bisschen als elitär, bisschen arrogant.
Ja.
Das sagst du ja vollkommen richtig. Die Leidensfähigkeit der Menschen ist Wahnsinn hier auch. Und wenn 20.000 nach Hannover mitfahren, das ist auch Wahnsinn. Das gibt's halt auf Schalke, das gibt's in Hamburg, das gibt's in Köln. Und hier ist dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Das ist hier vielleicht noch ein bisschen mehr ausgeprägt. So sind wir Rheinländer halt auch insgesamt. Ich habe das aber immer schon gesagt, dieses Stadion ist ein Faktor, wenn es unentschieden steht oder wenn du vorne bist. Es ist aber nicht so, dass du das Kaiserslautern-Phänomen hast. Früher am Betzenberg war es so, die haben 90 Minuten Mist gespielt und trotzdem hingen die alle auf dem Zaun. Also das Kölner Publikum ist schon noch anspruchsvoll. Und irgendwann ist das auch ein bisschen, glaube ich, für die Mannschaft zur Belastung geworden, weil man dann dieses vernehmbare Murren aufgehört hat zum Beispiel. Zu deiner zweiten Frage, warum jetzt? Ich glaube, man hat lange gedacht, angesichts der Schwäche der Konkurrenz, wir retten uns über die Ziellinie und dann kann man in der ersten Liga natürlich anderen Fußball spielen. Da bist du nicht der Favorit. Und die Spieler des 1. FC Köln haben es ja schon geschafft, eine defensive Stabilität auf dem Platz zu bekommen. Jetzt hast du das Problem, du hast es richtig gesagt, die Kaderplanung ist eigentlich obsolet. Thomas Kessler wird jetzt Sportdirektor, ich weiß nicht wie lange, er ist so ein bisschen... Ja, hat immer gute Laune reingebracht, aber er war eigentlich eher so ein bisschen Teammanager, ist jetzt ein bisschen da reingewachsen. Er hat sich früher beim FC immer klaglos auf die Bank gesetzt, das ist sein Verein. Aber ob das jetzt ein Mann ist, der mit Ambitionen und Visionen den Verein führt, das weiß ich nicht. Ich denke eher, dass es so bis zum Sommer eine Notlösung erstmal ist. Und dazu muss man dann wissen, im September wird der Vorstand neu gewählt. Die treten nicht mehr zusammen an. Jeder der dreien im Vorstand wird ein eigenes Team bilden. Das heißt, im Endeffekt hast du jetzt einen schwachen Vorstand, der auch nur deshalb nicht kritisiert wurde, weil er vieles davon abnickt, was hier an Strafen wegen Pyro und so reinkommen, weil der Mitgliederrat hat dieses Präsidium gewählt, also ein relativ schwaches Präsidium, das am Ende seiner Amtszeit steht, hat einen Sportchef geschützt, Christian Keller, der von sich sehr überzeugt war, der auch finanziell und strukturell hier einen sehr guten Job gemacht hat, der aber im Fußballerischen zu oft daneben gegriffen hat, der kein Korrektiv hatte, Stichwort Kessler, und der stützt einen Trainer, der am Ende keine Spielidee mehr zeigt, sondern nur noch sich dank individueller Klasse ins Ziel retten möchte. Und das war die explosive Gemengenlage und jetzt hat man einfach die Notbremse gezogen.
Und nun ist es ja so, es kommt wieder jemand, der schon ein paar Mal was gerissen hat beim FC, der nicht Nein sagen kann, der nicht Nein sagen will. Friedhelm Funkel übernimmt 2 Spiele, vielleicht noch 2 weitere in der Relegation. Ja, wen soll man sonst nehmen? Also er wird ja von allen gefragt, die jetzt in dieser Zeit ihren Trainer wechseln. Letztes Jahr Kaiserslautern mit Köln vor jetzt 4 Jahren die Relegation damals geschafft gegen Kiel. Ist das ewig reproduzierbar, dass man einfach da Friedhelm Funkel hinsetzt und sagt, komm, mach hier 2 Spiele gegen Nürnberg und Kaiserslautern, was ja jetzt auch nicht ohne ist. Was für Hebel muss er dann ansetzen, dass das jetzt funktioniert? Weil er findet ja jedes Jahr irgendwo anders eine verschiedene Gemengesituation vor. aber muss ja trotzdem irgendwo seine Prinzipien beisammen haben, dass er eben wieder das Ziel erreicht. Und das ist jetzt beim FC, ja, 4 Punkte aus 2 Spielen holen.
Er wird sich in die Kabine stellen und wird sagen, Jungs, ich bin 6-mal aufgestiegen in meiner Karriere. Ihr habt den besten Kader. Ihr steigt auf und sie werden aufsteigen. Ich glaube, dass das von Friedhelm Funkel, der strahlt so eine Ruhe aus. Es ist so eine, er verkompliziert die Dinge auch nicht. Er nimmt viel von dem Druck weg. Er stellt sich vor die Mannschaft. Und ich glaube, er hat eine Marktlücke entdeckt. Rent a Coach für 2 bis 6 Spiele am Ende einer Saison. Er macht bis Februar Urlaub, dann geht er Tennis spielen und irgendwann ruft einer an. Und er hat, wenn du die Leute fragst, die jüngeren Leute, was haltet ihr von Friedhelm Funkel? Die würden dann wahrscheinlich sagen, er hat 6-mal den DFB-Pokal und 2-mal die Meisterschaft gewonnen, weil der so einen Status mittlerweile auch hat. Das ist ja fast schon so, okay, wenn nichts mehr geht, dann kommt Friedhelm Funkel. Und ich glaube, dass er es auch wieder schaffen wird. Finde ihn, by the way, auch echt einen geilen Typen. Kenne ihn auch ganz gut, als er in Köln hier gearbeitet hat oder früher in Frankfurt. War häufiger schon mit ihm auf Veranstaltungen, war mit ihm auch ein Bierchen trinken. Der ist einfach wahnsinnig fit für seine 71. Der ist wahnsinnig gesellig. Der hat eine natürliche Autorität. Also Köln steigt auf.
Alles klar, weil es ist immer noch Tabellenplatz 2 und der HSV, dein Verein, als Rheinländer HSV-Fan zu sein, ist jetzt auch nicht normal, sag
aber
ich mal
es
so.
Gibt, aber es gibt hier schon viele HSV-Fans, ja, das muss man schon sagen.
Ja, das gibt's überall, egal wo man wo ich hinfahre, sehe ich das auch. Und überall, wo man dann irgendwie kurz die Raute durchscheinen lässt, dann, Hamburgo. Aber jetzt für dich, du kennst jetzt auch beide Vereine sehr gut, Köln und der HSV, die jetzt ja beide ja eigentlich in der ähnlichen Situation waren, ihren spielerischen Ansatz jetzt zum Ende vielleicht mal ein bisschen beiseite legen zu müssen und einfach die Punkte einzufahren, wie auch immer das gemacht wird. Und Merlin Polzin, du hast es am Wochenende in Darmstadt ja gesehen, du warst dort mit Tuschel, du hast ja auch den Trainer interviewt, du hast die Spieler interviewt, du hast das Spiel gesehen. Was hat dich denn jetzt an diesem 4:0 beeindruckt und auch dann positiv gestimmt, dass jetzt in 4 Tagen gegen Ulm zu Hause ein Sieg eingefahren wird und dann sicher der Aufstieg gefeiert wird?
Also um das ganz kurz noch zu erklären, es gibt im Rheinland natürlich wahnsinnig viele Gladbach- und Köln-Fans, keine Frage. Wenn man ein bisschen südlicher geht, ich komme aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz zwischen Koblenz und Bonn, da gibt es auch noch viele Kaiserslautern-Fans. Klar, Bayern-Fans gibt es auch überall und Dortmund. Aber der HSV hat schon, muss man sagen, eine Menge Fans. Und eine kurze Geschichte, die ich einfach erzählen muss. Ich war am Mittwoch, am Donnerstag, war ich vor Ort in Bilbao für RTL bei Bilbao gegen Manchester United und fahre dann von -2 in den 6. Stock auf die Pressetribüne und es steigt Rio Ferdinand in den Aufzug ein. Und wir haben schon 2-3 Mal im Rahmen der Champions League auch mal ein Interview gemacht. Also ich glaube nicht, dass er sich an mich erinnert, aber manchmal denkt man ja, das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Wir kommen so ins Reden, auch über seine alte Zeit bei Leeds United und sowas. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich früher Abwehrspieler war und dass ich ihn echt geil fand als Abwehrspieler. Und dann sagt er so am Schluss, what's your team? Und ich sage, ja, Hamburg, HSV. Und er so, oh, HSV. Und dann habe ich gesagt, ja, we are relegated, also vor 7 Jahren. Und jetzt kommen wir vielleicht zurück. Und dann sagt er am Schluss, HSV, great club, Kevin Keegan. Also selbst für diese Leute ist der HSV noch ein Begriff. Das hat mich dann schon ein bisschen stolz gemacht im Aufzug. Um deine andere Frage zu beantworten, ich finde den Ansatz ein bisschen anders. Der HSV hat ja eigentlich immer in den 7 Jahren spielerisch eigentlich viel Gutes auch unter Tim Walter, da war es mir dann ein bisschen zu viel einfach drüber. Aber er hat schon auch Grundlagen gelegt. Und alle haben ja versucht, ob Wolf, ob Hacking, ob Tietz am Anfang. Sie haben ja alle versucht, auch Tune Fußball spielen zu lassen. Und beim HSV ist es dann so, dass du am Ende, wenn du ein Spiel verlierst, dann bricht ja gefühlt alles wieder zusammen. Du musst ja auf jede Niederlage eine Antwort in Form eines Sieges geben. Weil selbst wenn du die beste Rückrundenmannschaft bist, bei einer Niederlage sagen alle, oh, die Flatter beginnt wieder. Die Ausgangsposition ist eine andere, weil der FC hat es zumindest immer im 1. oder 2. Jahr geschafft, wieder zurückzukommen. Beim FC ist das Problem, dass die Leute unzufrieden sind über die Art des Fußballs. Und beim HSV haben sie halt Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Aber dafür war dieses 4:0 in Darmstadt am Samstag, finde ich, echt ein Ausrufezeichen. Das 4:0 ist zu hoch. Darmstadt hat auch nicht so schlecht gespielt. Aber du hast gemerkt, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, wo schon noch ein bisschen die Nervosität zu greifen war und Darmstadt 1-2 Halbchancen hatte, waren sie präsent, sie waren giftig, sie waren griffig, sie haben die Box verteidigt. Muheim war total wichtig, dass der wieder da war. Es haben die Einwechslungen gegriffen, man hat die Torchancen genutzt. Also so eine Leistung zu so einem Zeitpunkt in so einer Drucksituation, das hat mir schon nicht nur, weil mein Herz dran hängt, das hat mir schon echt eine Menge Respekt abgenötigt.
Das muss ich auch sagen. Mein Herz hängt ja auch da irgendwie dran seit 25 Jahren. Champions League Qualifikation gegen Brøndby Kopenhagen. Dem 1:1 gegen die Bayern mit Eckfahren und Bananen und indirekten Freistößen. Da muss ich jetzt auch nochmal den Trainer, finde ich, ein bisschen hervorheben und mit ihm, mit dir darüber sprechen. Merlin Polzin ist HSVer wie wir irgendwo. 34 Jahre alt, das ist seine erste Cheftrainersituation, Station, ist aber auch viermal nicht mit aufgestiegen unter Tune, Walter und Baumgart. Und da haben auch viele gesagt, auch in meinem Umfeld, und gesagt, der ist so Fan, der ist wirklich kompetent, der ist akribisch, das ist ein harter Arbeiter, aber kriegt der das hin, die Leute, jetzt die 1-2 Jahre jünger sind als er, Selke, Glatze und Co., auch so auf Spur zu bringen und ihnen zu vermitteln, was sie jetzt zeigen müssen. Und das, er ist nicht alleine, Loïc Favier, Co-Trainer, auch so alt wie er, Richie Kran, auch so alt wie er, alles Hamburger, Favier auch bei St. Pauli gewesen, das scheinen die immer mal wieder mit Fehlern aber hinzubekommen und immer wieder auch dann die Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Und das unterscheidet ihn aus meiner Sicht zu Tim Walter und Steffen Baumgart, die auch ihre Fehler gemacht haben, aber die nie korrigiert haben. Der eine wollte immer nur offensiv, immer nur Plan A 4-3-3 und der andere wollte 1-0 über die Zeit bringen. Gefühlt hat er nie gesagt, aber so sah es halt aus, wenn du nach dem 1-0 das Spiel einstellst und Dompe auswechselst. Das korrigiert er. Und ja, ich glaube, dass das jetzt der entscheidende Sieg war, um jetzt auch den Spielern die restliche Sicherheit mitzugeben.
Sehr interessante Ansätze, die du da wählst. Ich würde zum Beispiel auch keinen von den beiden, die du jetzt genannt hast, verdammen wollen. Bei Tim Walter war es mir so, mir hat das gefallen. Der hat dem HSV eine Identität, eine Spielidee, ein Wir zurückgegeben.
Auf jeden Fall.
Aber er hat so ein bisschen überzogen. Also der Spruch, wir fahren nächstes Jahr eh nicht mehr nach Magdeburg, weil wir spielen zwar erste Liga. Das ist halt einfach nicht geschickt, den Gegner so aufzuheizen. Und bei Steffen Baumgart...
Ja, und alle anderen ja auch.
Was sagst du?
Alle anderen Gegner ja auch.
Ganz genau.
Das war ja der FC Bayern der zweiten Liga in dem Sinne, diese Arroganten. Die hauen wir weg und dann spielt halt Paderborn auf Rang 9 das Spiel der Saison.
Genau. Und Steffen Baumgart hat, glaube ich, schon auch erkannt, dass man defensiv eine bessere Absicherung braucht. Der hat da aber zu wenig Ideen, weil er bisher in Paderborn und in Köln auch immer aus einer Außenseiterrolle agieren konnte, jetzt auch bei Union wieder, wie implementiere ich ein Spielsystem, das den Gegner ausspielt. So, und aus allen guten Sachen, die ja auch die Vorgänger alle hatten, hat Polzin sich eine Menge mitgenommen. Und was mir bei Polzin imponiert, sind zwei Dinge. Das ist erstens mal, bin ja jetzt 29 Jahre in dem Job und ich glaube mittlerweile schon zu erkennen, wenn jemand was erzählt, was er nicht selber meint. Also manche erzählen was, um selbstbewusst zu wirken. Manche erzählen irgendwas, um besonders freundlich zu wirken. Ich war am Anfang echt ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, der sieht so jung aus, der wirkt auch so jung. Kann der sich bei abgezockten Profis so durchsetzen in der Kabine? Aber alles, was der sagt, dass man Sachen mitnimmt, dass man Nervosität zulassen darf, dass man was Großes erreicht, kann, dass man sich auch nochmal zusammenraufen muss. Das kommt alles wirklich so rüber, als wenn er das wirklich meint. Also Authentizität ist schon mal ein Punkt. Und das Zweite ist, dass er, glaube ich, auch bereit ist aus Fehlern. Er hat sehr wenig Fehler gemacht, aber seine erste Delle kriegt er ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, war es richtig, im Spiel gegen Elversberg auf Königsdorfer zu verzichten, der in Magdeburg der überragende Mann war? Da habe ich gedacht, okay, ich muss dann so einen Spieler auch einfach mal spielen lassen, weil er seine Form laufen lassen muss. Das junge Trainerteam sagt aber dann, okay, nee, zu Hause und bei dem Gegner passt das nicht so. Dann setzen sie Königsdorfer auf die Bank. Plötzlich ist Glatzel wieder da, für mich der beste Spieler der letzten Jahre. Dann kommt irgendwann Glatzel für Selke. Dann ist Selke vielleicht nicht mehr allein der Hoffnungsträger, was ja vorher auch die wenigsten gedacht hätten. Und das heißt, diese Situation mit drei überragenden Stürmern, und es kann oft nur einer beginnen, das dann so zu moderieren, dass du ausgerechnet in Darmstadt zwei davon bringst, dass du Königsdorfer in einer Rolle bringst, die ihm vorher viele gar nicht so zugetraut haben vielleicht. Das ist dann auch eine Fortentwicklung zu sagen, ey, es ist auswärts, ich will Königsdorfer bringen, aber ich kann auf Selke auch nicht verzichten, weil selbst wenn Selke nicht gut spielt, ist er halt als Mentalitäts- und Pressingspieler enorm wichtig. Und das dann in so einer Saisonphase zu bringen, das fand ich schon stark, muss ich sagen. Das war nämlich für mich ein entscheidender Kniff am Samstag.
Ich würde es noch ergänzen. Also erstmal hast du vollkommen, finde ich, die richtige Kerbe da eingeschlagen, weil ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal in Pressekonferenzen hier in Hamburg erlebt und am Anfang wirkte das schon einen sehr aufgeregten, einfach aufgeregt war. Und das ist völlig normal. Also wenn du da auf einmal sitzt und nicht nur den Journalisten, die du vielleicht kennst, was erzählst, sondern ja auch immer beim HSV gucken selbst 20.000 Leute die Pressekonferenz auf YouTube. Also es ist halt krass. Und er erzählt, wirkt Woche für Woche authentischer. Und ich finde auch, dass er diese Nervosität zulassen. Andere haben auch mal verloren in dieser Zeit. Das ist normal. Der verblendet es nicht. Während in den letzten Jahren oft vermittelt wurde, wir gucken hier nur auf uns. So, das ist dann irgendwann auch vielleicht für einen Robert Glatzel, Sebastian Schonlau, Jonas Meffert, irgendwann so, ey, ja, natürlich gucken wir auf uns, aber ey, wir müssen doch irgendwie mal was ändern. Wir wollen doch auch nicht zum vierten Mal Vierter werden. So, und das hat er richtig gemacht. Und ich finde, die Aufstellung von Königsdörfer war gut. Und dann setzt er noch ein Signal. Die Sommertransfers hat er alle auf die Bank gesetzt, außer Selke und El Fadli. Silvan Hefti, 1,25 Millionen. Emir Sahiti auf die Bank gesetzt. Und Adam Karabetz, den sie jetzt für 4 Millionen kaufen könnten. Wahrscheinlich eher nicht machen. Das hat er in diesem Spiel gemacht. Und er gesagt, ey, ich vertraue auf die, die hier den HSV, diese Spielweise verstanden haben. Und das ist schon aus meiner Sicht das, womit er sich auch innerhalb des Vereins Respekt erarbeitet. Denn ich dachte so, okay, das ist eine Ansage gegenüber Klaus Koster. Nach dem Spiel siehst du die beiden Arm in Arm. Und dann sehen sie vielleicht selber, ey, wir treffen hier die Entscheidung. Und im Sommer machen wir es besser, was die Kaderplanung angeht, die dieses Jahr dann doch, bis auf Selke und El Fadli, nicht so gut war, dass man da aus dem Vollen schöpfen kann. Aber er bringt dann Fabio Baldé und es funktioniert.
Finde ich auch. Baldé wäre jetzt mein nächster Punkt noch gewesen. Er bringt junge Unbekümmertheit, das zeigt seinen Mut. Er bringt aber auch bei einem noch, ich glaube bei 2-0 war es, bringt er dann Hefti rein und Ferrei, die beide zuletzt heftig kritisiert wurden. Ferrei hat ein Riesenspiel gemacht, wie ich finde. Und Hefti, du siehst, das ist kein linker Verteidiger, aber der hat sich reingebissen. Das heißt, Hefti war gegen Karlsruhe ganz schlecht. Du hast gemerkt, er hatte die Nerven nicht unter Kontrolle. Er bringt ihn aber in Darmstadt. Das macht ja auch was mit den Jungs. Aber ich bin vollkommen bei dir. Selbst wenn es jetzt klappen sollte am Samstag oder dann in Fürth, musst du sicherlich die Kaderplanung ein bisschen hinterfragen. Denn auch das, was im Winter kam und was du angesprochen hast, eigentlich Selke hat gezündet, El Fadli hat gezündet, Sahiti mit Abstrichen. Und der Rest, muss man sagen, das war nicht so, dass du jetzt für die Transferleistung die Note 2 unbedingt geben müsstest.
Nee, auf keinen Fall. Und ich finde, dass sich nach und nach auch so ein bisschen rauskristallisiert. Ich würde immer noch sagen, mit Köln bester Kader der Liga. Einfach, wenn du drei Stürmer hast auf dem Niveau, wenn du Miro Muheim auf links hinten hast, wenn du Jean-Luc Dompé auch mal auswechseln kannst, wenn du Ferrei noch von der Bank bringen kannst, dann ist das schon sehr gut. Aber Polzin bringt es halt auch auf die Kette, alle mitzunehmen, die auch nicht spielen. Ferrei, Hefti, Schonlau, der jetzt auch fehlen wird. Und ich glaube, da wird wahrscheinlich Silvan Hefti dann Innenverteidiger spielen, ich würde es so machen. Und das ist schon stark und es hilft alles nichts. Ich glaube, jetzt kommt es auf die Spieler an, die auf dem Platz stehen. Gegen Ulm musst du das durchziehen, du musst das 1-0 finden, das wird schwer. Aber ich finde, Manny Polzin hat seiner Mannschaft in diesen jetzt 19 Spielen alles mitgegeben, was sie brauchen. Und er, finde ich, und das ist natürlich schwer, das zu sagen, wenn es nicht klappt, aber ich finde, er hat sich so oder so eine Festanstellung als Trainer in der ersten oder zweiten Liga verdient. Ob sie es nun machen das, und ob er es dann auch vielleicht machen will, vielleicht was anderes machen will, das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, das ist so mindestens zweitligareifer Trainer.
Ja, aber ich glaube, wenn er aufsteigt, dann stellt sich, glaube ich, die Frage nicht. Dann würde ich sagen, dann bleibt der Trainer.
Dann hat er auch Vertrag.
Wenn es nicht reichen würde jetzt, worüber wir nicht nachdenken wollen, aber dann, glaube ich, kommt alles auf den Prüfstand. Weil dann wirst du nicht mehr sagen können, wir machen in irgendeiner Art und Weise weiter wie in den bisherigen Jahren.
Das wird zu klären sein und da hängen halt auch zwei Vereine noch dran, die noch Zweiter werden können. Magdeburg schließe ich jetzt mal aus, weil das Torverhältnis einfach zu unterschiedlich ist. Obwohl sie können natürlich noch Köln irgendwie schaffen. Aber es ist natürlich jetzt um den HSV, auf den HSV bezogen, Paderborn und Elversberg. Zwei Mannschaften, die immer wieder die sind, die durch kontinuierliche Arbeit überzeugen, die am Ende nicht die Qualität haben, mit 67 Punkten wegzuziehen, aber die einfach ihre Punkte einfahren in den entscheidenden Spielen, wie jetzt auf Schalke, wie jetzt in Nürnberg. Welche von den beiden Mannschaften schätzt du denn stärker ein?
Also erstmal finde ich, dass beide Clubs einen überragenden Job machen. Ich finde seit Jahren schon Paderborn, wenn ich alleine lese, dass der HSV gegen Paderborn spielt, da wird es mir schon ganz anders. Also egal, wen die da hatten, eine Handschrift, ich finde, dass Kwasniok ein überragender Trainer ist, der sicherlich auch so ein paar, ja, wie soll man sagen, der muss wahrscheinlich auch noch ein paar Macken sich abstoßen, aber inhaltlich sagt ja auch jeder Spieler, das ist ein Wahnsinnstrainer. Die haben Magdeburg zu Hause. Ich bin mal gespannt, wie die das Desaster gegen Münster abgehakt haben. Und die spielen noch in Karlsruhe. Das ist auch nicht so einfach, weil der KSC ist jetzt eigentlich raus aus dem Aufstiegsrennen. Und in Paderborn machen die ein gutes Scouting. Du kannst dich da in Ruhe entwickeln. Und die können halt auch einen Lauf bekommen. Deshalb habe ich immer gedacht, wenn Paderborn Punkte hat liegen lassen, habe ich immer gedacht, aus HSV-Sicht, das ist ganz gut. Weil Paderborn habe ich sogar vor dem Spiel gegen den FC, dass sie dann 2-1 verloren haben, habe ich gesagt, ist für mich fast die spielstärkste Offensivmannschaft in dieser Liga. Neben dem HSV. Und bei Elversberg muss man sagen, ja. Horst Steffen, das ist ja sensationell. Der ist, glaube ich, seit 6 Jahren jetzt da. Warum fällt der Name Horst Steffen eigentlich nicht, wenn irgendein Bundesligist oder ein Zweitligist einen Trainer sucht? Die Arbeit, die der
ist
macht.
Ist wie bei Streich, oder? Ist doch wie bei Streich und Frank Schmidt.
Nee, das glaube ich nicht.
Ja, okay.
Glaube nicht, dass der so verwachsen ist, weil er ja auch nicht aus der Region kommt. Der kommt ja vom Niederrhein. Ich glaube, der ist total glücklich da. Also nicht, dass mich einer falsch versteht, aber, der hat auch so ein gutes Verhältnis zu seinen Spielern, aber ich glaube schon, dass der auch die Ambition nochmal hätte. Also ich würde jetzt mal sagen, der bleibt nicht so lange wie Frank Schmidt. Das ist jetzt nur mal eine Vermutung. Aber in Elversberg, die haben solide Finanzen, obwohl die nicht viel Geld haben. Die haben einen Präsidenten und einen Präsidentenvater, der früher in Braunschweig Fußball gespielt hat, die Familie Holzer, also Bundesligaspieler. Die haben mit Nils Ole Boog einen, der einen Wahnsinnsblick hat. Die haben sich einen guten Namen gemacht als Station für Leihspieler, siehe Woltemade, siehe Wanner. Die haben ein Spielsystem, was total mutig und griffig ist, wie die auch beim 0-0 in Hamburg gespielt haben oder wie die in Köln gespielt haben. Das war total imponierend. Die Frage bei Elversberg ist immer, sie waren ja auch mal Tabellenführer, wie gehst du jetzt mit dieser Drucksituation um? Also in Nürnberg war das total imponierend, spielen jetzt gegen Braunschweig, die im Moment auch eine der heißesten Mannschaften der Liga sind. Und dann spielen sie auf Schalke. Ich traue aber beiden Mannschaften 6 Punkte zu. Und ich kann mir im Moment noch nicht mal so sagen, wem ich das jetzt eher zutraue. Also ich würde fast im Moment davon, musst du ausgehen, dass beide 6 Punkte holen.
Ja, und das ist schon echt... Auch nochmal, selbst wenn man jetzt sagt, ah, das ist alles ein Schneckenrennen, dann hätten die irgendwo bei 58 Punkte, was für beide Vereine eine herausragende Leistung wäre. Und ja, ich finde auch einfach die Line, dieses Zurückkommen, also Paderborn, Elversberg, letzte Woche haben sie gegeneinander gespielt. Und war es fast klar, dass Elversberg noch das 1-1 macht, weil das einfach 2 Teams auf Augenhöhe sind, weil die einfach so miteinander da durchmarschieren und sich von den, ich sag mal, kleineren großen Vereinen wie Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, Karlsruhe, Kaiserslautern, die fahren da irgendwo hin und gewinnen. Die kommen nach Kaiserslautern, kommt mit 3.000, 4.000, warst du da? Ich meine dich dort gesehen zu haben, Kaiserslautern in Paderborn.
War ich nicht.
Dieses 5-3, wo eine ganze Tribüne rot ist.
Ja.
Und Lautern holt das 3-0 auf, also das 0-3. Und Paderborn sagt sich, mir doch egal, wir machen halt das 4-3, machen das 5-3. Das ist diese Reife und die einfach eben ohne diese individuelle Qualität auskommen muss, die HSV Köln hat, die selbst Lautern mit Ragnar Ache hat, die selbst Düsseldorf ja auf irgendwelchen Positionen hat. Das ist schon stark. Und ich glaube, um das so als letzten Punkt, letztes kleines Thema noch zu haben, in dieser Saison müssen sich einige Vereine sehr doll ärgern, dass sie nicht, das ist nicht der HSV und Köln, die können es ja noch schaffen, aber dass sie nicht da oben stehen. Und da habe ich mal 3 Vereine für dich. Oder vielleicht eigentlich sogar 4. Hannover 96, die können es noch irgendwie schaffen. Hertha und Schalke 04. Welcher Verein muss sich denn für dich am meisten ärgern, dass die nicht da oben jetzt mit dabei sind? Unter den ersten 4, 5.
Also von den 4, die du genannt hast, ganz klar Hertha und Hannover. Ich finde, dass der KSC, du musst dir mal überlegen, was die vor der Saison an Spielern verloren haben. Gondorf, Stindl, ja. Dann haben sie, Nebel ist weggegangen nach Mainz. Zivzivaz haben sie verkauft im Winter, als sie Platz auf
das
Platz...
Das ist nämlich der Punkt.
Ja, ja, klar. Aber Da kann ich aber dann nicht sagen, die müssen sich ärgern, sondern das scheint ja auch mit dem Stadion so zu sein, dass du finanziell auf Kante genäht bist, was Christian Eichner da übrigens für einen Job macht, das ist einfach bravourös nur. Da würde ich sagen, dass die überhaupt nochmal in der Rückrunde so zurückgekommen sind, da ziehe ich alle meine Hüte davor. Schalke ist leider, muss man sagen, für diesen großen Verein, da ist ja so viel Chaos, so viel Hektik, ich weiß gar nicht, also da weiß ich fast gar nicht mehr, wo man ansetzen soll. Das stimmt ja eigentlich von der Vereinsführung über das Umfeld der Mannschaft, über Medien bis zu dem, was da geboten wird. Das stimmt so wenig zusammen und das kriegst du halt auch nicht direkt so künstlich erzeugt. Es gibt mal Spiele wie gegen den HSV, wo du das Gefühl hast, selbst mit 10 Mann, da wurde jede Grätsche gefeiert wie ein Champions-League-Finalsieg und gegen Paderborn verlieren sie relativ wehrlos 2-0. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft von Schalke so stark ist, dass man automatisch damit aufsteigen könnte. Hannover versucht es mit sehr viel Geld seit Jahren, ist aber jetzt auch, muss man sagen, unter Breitenreiter so viele Unentschieden gespielt. Denn das ist ja das Problem. Wir reden immer alle, dass so wenig Punkte dieses Jahr reichen. Die zweite Liga hat sich auch verändert. Früher bist du abgestiegen aus der Bundesliga, dann hast du die anderen bespielt. Nach 70 Minuten sind die alle konditionell eingebrochen und du hast dein Spiel durchgebracht. Verteidigen, Pressing, selber kontern, das kann jede Mannschaft. Deshalb ist es auch nicht so einfach für Köln und den HSV, die Gegner auszuspielen. Übrigens auch für Schalke nicht, weil für jeden Gegner in Darmstadt haben uns die Spieler gesagt, boah, ist das geil heute gegen den HSV, wir hauen da alles raus. Das ist halt einfach so, wenn du als großer Verein, egal wie lange du schon da drin spielst. Und bei Hertha finde ich persönlich, die haben echt eine interessante Mannschaft mit Cuisance, mit Mazza, mit Reese. Da waren aber auch viele Verletzte dabei, auch Sessa hat lange gefehlt. Vom Spielerischen her hätte ich gesagt, dass Hertha eine Mannschaft ist, die oben mitspielen kann. Wenn Stefan Leitl bleibt, das ist ein Trainer, der steht für Kontinuität, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Hertha nächstes Jahr einer der absoluten Top-Favoriten ist.
Das ist eigentlich in diesem Jahr schon fast so gewesen. Ich finde halt, die Trainerwahl war nicht die richtige und das hätte man eigentlich schon im Winter korrigieren sollen. 1-2 zu Hause gegen Münster verloren, das ist ja jetzt das Rückspiel. Das war eigentlich, finde ich, schon so ein kleiner Punkt, wo man sagt, ey, komm, im Winter machen wir hier einen klaren Cut. Leitl wäre ja da schon dann frei gewesen, der wurde ja selber entlassen. Und jetzt kommen sie halt und Reese, ob er da nächstes Jahr noch spielen wird, glaube ich nicht. Der ist zu gut, der ist eigentlich zu gut, selbst für die Abstiegskandidaten in der ersten Liga. Aber trotzdem, das ist eine Idee und die haben es drauf und die sind ja auch nur jetzt, glaube ich, 7-8 Punkte von Rang 3 entfernt. Und das ist dann, wenn man das sich ein bisschen hochrechnet, dann hätte das schon noch klappen können. Das wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich eine richtig, richtig spannende zweite Liga. Ne? Egal, wer da jetzt hochkommt, egal, wer auch runtergeht, das ist ja auch noch ein bisschen offen.
Wobei man sagen
muss,
Wenn jetzt zum Beispiel, also wie Kiel sich wehrt, finde ich total beachtenswert. Also da ziehe ich auch alle Hüte. Aber es sieht ja im Moment eher nach Kiel und Bochum aus. Das sind dann zwei Absteiger, wo du sicherlich sagen kannst, die wollen beide sicherlich oben mitspielen. Aber das sind ja keine direkten Aufstiegstop-Favoriten. Und wenn jetzt der HSV in Köln aufsteigen sollten, dann hast du zwei Teams, sich das als Ziel gesetzt haben, raus aus der Liga, dann glaube ich, ausgeglichener kann es ja kaum werden, aber dass du auch nicht auf dem Tableau direkt so einen absoluten Top-Favoriten hast. Die Hertha spielt dann auch im dritten Jahr in der zweiten Bundesliga, da wird man wahrscheinlich Hertha nennen, aber ich glaube, dass das wahnsinnig ausgeglichen dann im nächsten Jahr ist. Ich habe dann auch Kaiserslautern auf der Rechnung, wobei ein Spieler wie Ache wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr in der Liga spielen. Sie wird von den Namen vielleicht sich ein bisschen verändern, wenn zwei große Namen rausgehen. Aber ich glaube, die Attraktivität der zweiten Liga bleibt gleich.
Ich glaube auch, dass die Aufsteiger aus der dritten Liga da helfen, wenn das Dresden und Bielefeld werden.
Und vielleicht Bielefeld, auch Saarbrücken, zum Beispiel.
Saarbrücken, das ist, das ist auch ein Traditionsverein. Ne? Und
ja.
Ich glaube eher Saarbrücken als Cottbus, aber das ist auch Attraktivität.
Rostock ist noch in der Verlosung da auch.
Genau, Rostock geht auch. Also das sind alles Teams, die auch dann... Das ist jetzt eben nicht ein kleiner Verein, ein Durchmarschierer wie Ulm oder Regensburg, die es einfach dann nicht leisten können oder auch vielleicht ein bisschen Unvermögen dabei war. Das kann nächstes Jahr noch enger zusammenkommen und dann kannst du haben, dass Rang 16 und Rang 3 nur 10 Punkte auseinander sind. Das ist schon richtig spannend. Das macht es halt eben dann auch so interessant. Also du legst dich fest, Köln steigt auf und dann steigt auch dein HSV auf. Meinst du das? Und wer kommt dann in die Relegation?
Also wenn ich jetzt tippen müsste, ich sage das mit vollem Respekt vor Ulm und auch vor der Aufgabe, das wird alles andere als einfach am Samstag, aber wie du es auch sagst, das 4-0 in Darmstadt war schon ein Statement. Also ich werde jetzt auch nicht gegen den HSV tippen. Ich würde im Moment sagen, der HSV und Köln gehen hoch. Und Platz 3 würde ich fast sagen Paderborn, weil Elversberg für mich mit Braunschweig noch eine schwierige Aufgabe vor der Brust hat.
Richtig spannend. Also und dann in der Relegation. Ich finde auch, da muss man dann auch, da kommen natürlich immer die Witze, ja, Heidenheim gegen Paderborn, Heidenheim gegen Elversberg, Kiel gegen Elversberg, das wird die Relegation. Das sind nun mal die Vereine, die sich das irgendwo auch erarbeitet haben. Da ist jetzt, abgesehen von Elversberg mit dem einen Sponsor, kein großes Konglomerat hinter. Und auch Elversberg hat ja, also ich habe mit Nils Ole Bogmann ein längeres Interview gemacht. Das ist trotzdem ein Budget im unteren Drittel der zweiten Liga.
Natürlich.
Das muss man auch irgendwann anerkennen. Und dann müssen sich auch natürlich dann irgendwo die anderen Vereine auch hinterfragen, warum es dann in den entscheidenden Spielen gegen diese Vereine eben nicht reicht. Und vielleicht ist dann auch zu viel Druck, vielleicht ist dann weniger Druck, vielleicht ist es entspannter, dort zu spielen. Das muss man dann eben sehen. Es könnte sogar sein, dass der HSV eigentlich faktisch, rechnerisch, nicht ganz rechnerisch, aber faktisch schon aufgestiegen wäre. Wenn Paderborn nicht gewinnt und wenn Elversberg auch nicht gewinnt, dann ist es eigentlich nicht mehr möglich, dass der HSV noch von Platz 2 verdrängt wird.
Und wenn sie beide verlieren würden, dann wäre Magdeburg wieder da, aber da ist das Torverhältnis so schlecht. Also genau. Ich weiß, was du meinst. Man könnte, beim Anpfiff könnte es schon so sein, wobei, wenn Elversberg unentschieden spielt, das sind dann 8 Tore Unterschied, glaube ich. Da würde ich jetzt, 8 Tore ist noch keine Bilanz, wo ich sage, das ist eigentlich faktisch durch. Also gewinnen wir bitte gegen Ulm, so leid es mir tut für die Spatzen, und dann ist der Spuk hoffentlich endlich vorbei.
Das sind tolle Schlussworte. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist am Samstag in Hamburg, hast du mir erzählt. Bist du noch irgendwo im Einsatz auch noch am Wochenende?
Ich mache am Freitagabend Nürnberg gegen den 1. FC Köln. Da moderiere ich. Am Samstag bin ich einfach privat mit ein paar Bierchen in Hamburg. Und dann habe ich am Montag nochmal die Glanzparade und dann ist, glaube ich, schon Europa League-Finale für RTL. Ne, das ist dann übernächste Woche. Wo Bilbao leider es wahrscheinlich nicht schafft. Das wird ja dann Manchester United gegen Tottenham, aber hat auch was.
Ja, the Brawl of Shit habe ich irgendwo gelesen. Aber vielleicht gewinnt ja der Ex-Hamburger Heung-min Son dann seinen ersten Titel. Das wäre ja auch was.
Ganz genau.
Vielen Dank, Thomas. An euch Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert den Kanal bei Spotify, bei YouTube, abonniert natürlich auch den Newsletter Fever Pitch und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Morgen geht's hier weiter mit, ich denke mal, mit dem Rückblick auf das Champions League Rückspiel, Halbfinale Rückspiel, Barca gegen Inter. Vielen Dank und ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.